Hi guys, it's Football Monday and today I have really something special.
Mit Cedric Pick.
Und Markus Babbel.
Ja, und richtig special ist natürlich jetzt am Wochenende das Pokalfinale gewesen. Darüber sprechen wir und erstmal einen schönen guten, ja, was kann man sagen, um die Zeit 11.34 Uhr am Montag. Guten Morgen, sage ich immer noch, Markus.
Ich grüße dich, Cedric.
Ja, also es ist ein Wahnsinn, ne? Also wir haben jetzt natürlich beide am Wochenende die Premier League wieder verfolgt. Wir haben den Pokal gesehen. Natürlich haben wir den Fokus vor allem aufs Pokalfinale gelegt zwischen Crystal Palace und Manchester City. Und es war anders, als viele gedacht haben. Viele haben ja tatsächlich gedacht, so ganz titellos geht Pep Guardiola dann doch nicht raus aus der Saison mit Man City. Aber ja, doch ist er. Er ist komplett titellos rausgegangen, weil Crystal Palace den ersten Pokal in der Vereinsgeschichte hat gewinnen können. Mit dem Deutschen, nein, Quatsch, um Himmels Willen, deutscher Name vielleicht, aber mit dem Österreicher Oliver Glasner. Eine Sensation, oder? Was sagst du?
Ah, also du wirst jetzt lachen. Ich war, glaube ich, einer der wenigen, die gedacht hat, das könnte klappen, weil ich habe so eine unfassbar hohe Meinung von Oliver Glasner. Ich finde den einfach sensationell. Und der hat ja schon mal mit Adlerträgern was Außergewöhnliches geschafft. Und jetzt hat er es mit den englischen Adlerträgern eben auch hinbekommen. Von 10 Spielen wird er 9 verlieren. Ne? Aber das eine Spiel hat er eben gezogen. Und das ist halt das Schöne am Fußball, dass du es tatsächlich schaffen kannst, mit 22% Ballbesitz das Spiel und damit den Titel zu gewinnen. Weil in 14 Tagen, also nicht einmal in 14 Tagen, in 2 Tagen, in einen Tag danach oder das Spiel ist aus. Eigentlich interessiert es dann keine alte Sau mehr, dass du eigentlich chancenlos warst und Man City klar besser. Aber sie haben halt das eine Tor geschossen.
Ja, sie haben das eine Tor geschossen und ich bin ja in Teilen bei dir. Wäre das jetzt ein Match in der Liga gewesen, hätte ich auch gesagt, ja klar, man kann auch mit wenig Ballbesitz, man kann an einem guten Tag, man kann da auch mal als Underdog den Favoriten schlagen, zumal sich so favoritenmäßig Man City in der diesjährigen Saison ja gar nicht gegeben hat. Haben wir immer wieder Aussetzer gehabt. Der Winter war ein furchtbarer Winter. Da haben sie alles verspielt. Die Liga, Champions League und so weiter und so fort. Also da ging ja gar nichts. Aber ich dachte trotzdem, dass Man City das zieht, weil es die letzte Ausfahrt war. Also weil wirklich klar war, entweder du gewinnst dieses Ding oder du gewinnst gar nichts. Und gar nichts gewonnen hat Pep Guardiola zuletzt mit Man City in seiner Premierensaison in Manchester 2016, 2017. Seitdem hat er immer was gewonnen. Und ich dachte, jetzt geht er auch nicht komplett mit leeren Händen nach Hause. Aber nee, da war wieder nichts an Aufbäumen, nichts an Kreativität, nichts an Durchschlagskraft. Da war einfach so viel nicht vorhanden bei so einer Star-Truppe. Da muss man sich schon auch fragen, ist das das Ende einer Ära? Um jetzt direkt mal die ganz große Frage zu stellen, ist das das Ende von der erfolgreichen Zeit Pep Guardiola bei Manchester City oder ist das einfach mal ein trostloses Jahr, respektive eine trostlose Saison gewesen und nächstes Jahr geht's heiter weiter? Welche Prognose stellst du da?
Also man muss ja dazu sagen, also was er die Jahre zuvor geleistet hat, das ist ja schon auch sensationell. Jetzt wird der ein oder andere sagen, ja, mit der Kohle, mit der Kaufkraft, was sie haben, die besten Spieler immer zu holen, ist es ja auch nicht ganz so schwer. Die Premier League ist dann trotzdem speziell. Ja, du hast viele tolle Vereine, du hast viele Vereine, die eben auch ähnlich viel Geld haben wie Man City. Und Pep Guardiola hat einfach auch den englischen Fußball revolutioniert. So, und trotzdem, in diesem Jahr habe ich eben dieses Gefühl gehabt, nee, das passt, irgendwas passt nicht. Ja? Also was ich nicht ahnen konnte, ist, dass der Ausfall von Rodri sie so schwer trifft. Man hat ja so das Gefühl, seit er nicht mehr dabei ist, geht so quasi gar nichts mehr. Man hat ihnen so ein bisschen den Stecker gezogen. Und auch jetzt eben bei dem Endspiel war mir irgendwo innerlich, habe ich mir gedacht, Mensch, das ist eine Riesenmöglichkeit für Crystal Palace. Und ich weiß nicht warum, ich sehe sie sogar da eher im Vorteil wie Man City. Und ja, und es ist genauso eingetreten, wie ich es geahnt hatte. Ja, nochmal, jeder normale logisch Denkende sagt, ey, Man City mit der Qualität nach wie vor, was da auf dem Platz steht, muss sich ja normalerweise durchsetzen. Aber Oliver Glasner ist einfach ein Trainerfuchs, ja, und er ist für mich einer der meist underrated Coaches, die auf dem Erdball hier rumlaufen. Also ich finde den einfach großartig, egal wo der war, er hat immer Top-Arbeit abgeliefert. Und das, was mich am meisten da eben auch gefreut hat, ist, dass Crystal Palace, weil sie sind ja ganz schlecht gestartet in der Saison, sie hatten ja wahnsinnige Probleme, auch in die Spur zu kommen, ja, der Weggang von Olise, der hat ihnen extrem wehgetan. Und sie hatten große Probleme, in die Saison zu starten. Und trotzdem ist der Verein ruhig geblieben. Sie sind ruhig geblieben, haben ihren Trainer vertraut. Und du weißt ja, Cedric, ich liebe Interviews. Und ich höre mir wahnsinnig gerne Interviews an. Ich habe ein Interview mit Oliver Glasner gesehen, da haben sie einen Kurztrip nach Marbella getan mit Crystal Palace. Und es war spielfreie Zeit. Da sind mit seinen Jungs da runter zum kleinen Kurztrainingslager geflogen. Dann hat er ihnen gesagt, Männer, ich habe so ein Gefühl, dass wir dieses Jahr etwas Außergewöhnliches leisten können. Wenn wir weiterhin so zusammenbleiben, wenn wir weiterhin so eine gute Arbeit abliefern, so ein hohes Engagement in jedem Training an den Tag legen, dann haben wir da eine Riesenmöglichkeit, was Außergewöhnliches hinzubekommen. Und was passiert? Er gewinnt das erste Mal den FA Cup für den Club. Das sind doch Geschichten, die kannst du doch gar nicht ausmalen.
Ja, das ist irre. Also der Club hat noch nie was gewonnen und dann eben in diesem Jahr als Underdog gegen Man City den FA Cup. Wahnsinn. Und die Marbella-Geschichte gehört natürlich dazu. Ich habe sie auch gelesen. Ich habe das Interview nicht gehört. Ich habe es aber im Nachhinein gelesen und war auch fasziniert. Weil ich denke, okay, das waren dann eben nicht nur irgendwie mutmachende Worte, sondern er hat da wirklich dran geglaubt. Also das ist ein Visionär, das ist einer, der weiß, okay, man kann auch mit bescheidenen Mitteln eine Menge reißen. Und das damals Angekündigte in Spanien hat er jetzt eben umgesetzt und hat die ganze Stadt, die Region dort glücklich gemacht. Irre. Und in sportlicher Verantwortung hat er immer schon irgendwie auch Erfolg gehabt. Ging los nach seiner Spielerkarriere. Spielerkarriere übrigens beim SV Ried größtenteils, hat da auch den ein oder anderen nationalen Erfolg gefeiert, Bundesliga-Aufstiege etc. Mal den österreichischen Pokal auch gewonnen mit dem SV Ried. Das war so seine Spielerzeit mehr oder weniger. Und dann ging es aber los in Verantwortung als zunächst mal sportlicher Koordinator 2012 bei Red Bull Leipzig. Da hat er das Double gewonnen. Und dann hat er das Gleiche wiederholt 2014 als Co-Trainer von Roger Schmidt, den wir ja auch noch aus der Bundesliga kennen. Roger Schmidt. Und dann hat er mit dem LASK als Cheftrainer den Aufstieg hinbekommen. 2017 Zweitligameister geworden, ins Oberhaus zurückgekehrt. Und dann eben, und das wissen wir ja alle, 2022 dieser Wahnsinnstriumph mit Eintracht Frankfurt. Und da gibt's ja dann schon auch irgendwie eine Parallele, ne? Also nicht nur, weil beide Adler im Wappen haben, Crystal Palace und Eintracht Frankfurt, sondern weil beide Clubs zwar einen starken Zusammenhalt hatten jeweils, aber vom Potenzial her an den anderen Vereinen in dem Wettbewerb ja auch klar unterlegen waren. Also gegen wen musste Eintracht Frankfurt da alles gewinnen? Alleine diese Zwischenstation beim FC Barcelona, wo ganz Frankfurt irgendwie das Camp Nou gestürmt hat, das war ja Wahnsinn, das nur mal als ein Punkt von vielen. Alles kam da ja zusammen und dann haben sie es am Ende gerissen gegen die Glasgow Rangers. Da waren sie, glaube ich, im Finale das erste Mal nicht Underdog, aber trotzdem musste auch erstmal ziehen. Im Elfmeterschießen hat er das dann gemacht, das Ding mit Kevin Trapp im Tor und so weiter und so fort. Also Wahnsinn. Und jetzt eben mit Crystal Palace 2025, so ein bisschen wie damals Frankfurt in Europa, jetzt Crystal Palace im englischen Pokal, hat er das Ding gezogen, das 1-0 mit 22% Ballbesitz. Also Oliver Glasner, da wäre direkt die Frage, Markus, ist das der Beginn einer Weltkarriere? Du hast gesagt, der ist komplett underrated, aber ist er jetzt mit diesem Triumph aus diesem Schatten so ein bisschen raus, der unterschätzten Trainer, oder wird er weiterhin so ein bisschen so, weil er so ein unauffälliger Typ, er hat ja wenig Allüren, er hat ja wenig so irgendwie dieses Bunte, dieses Facettenreiche, nach außen hin zumindest, so wie so ein Mourinho oder wie so ein Guardiola oder so diese, du weißt, was ich meine, ist ja kein Lautsprecher, ist ja auch keiner, der permanent für Schlagzeilen sorgt, indem er irgendwie mit markigen Sprüchen auftritt oder so, das ist er alles nicht. Er ist so ein bisschen so dieses, ich will nicht sagen allglatt, das klingt wieder negativ, aber er ist sehr unauffällig. Er ist sehr zurückhaltend, er ist sehr smart, er ist freundlich immer im Interview, auch gegenüber Journalisten. In der Kabine mag er vielleicht anders sein, weiß ich nicht, war ich noch nie mit dabei. Aber eben dieses relativ Unauffällige, das stand ihm vielleicht jetzt noch so ein Stück weit im Weg. Er überzeugt aber eben mit den Erfolgen. Und deswegen nochmal die Frage, ist dieser Erfolg vielleicht sein Durchbruch auf der Weltbühne?
Ich würde es ihm auf alle Fälle wünschen und vor allem definitiv zutrauen. Ja, also er hat jetzt noch nie die ganz großen Vereine trainiert und immer egal ob es jetzt in Österreich war, aber dann eben auch in Deutschland, in Wolfsburg hat er einen sehr, sehr guten Job gemacht. Dann kommt er nach Frankfurt, gewinnt die Euroleague. Dann gehst du nach Crystal Palace, wo auch eigentlich ein Mittelfeldverein ist in der Premier League, gewinnt mit ihnen den Pokal. Also es ist ja kein Zufall. Ja? Also er hat einfach eine unglaublich gute Art, dass die Jungs ihm da auch folgen und das schafft er immer, diesen unfassbaren Zusammenhalt innerhalb der Truppe, ja, so gegen, weil er genau weiß, anders wird's nicht funktionieren, anders werden wir keine Chance haben, gegen so großen Gegner dann eben auch zu schlagen. Und das hat er, egal wo er war, immer hinbekommen. Und das ist großartig. Und jetzt ist halt die Frage, traut sich da jemand eben auch mal ein Oliver Glasner anzufassen, ja, von den ganz Großen, ja? Oder ist es dann doch wichtiger, wie du ja richtig analysiert hast, ist es wichtiger, einen mit Allüren zu haben, der was darstellt, der nach eine andere Präsenz hat wie ein Oliver Glasner, wobei ich wie gesagt, mir gefällt das ja und ich bin mal sehr gespannt, ob er wieder nach Mallorca geht, ja, weil um den Titel auch zu feiern. Das hat er ja bei Frankfurt ja eben auch gemacht, dann sitzt er da im Bierkönig drinnen und haut sich die oder schießt sich da die Lampen aus. Also es war ja Weltklasse. Also der hat schon Humor. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist ein stinklangweiliger Mensch. Ganz im Gegenteil. Also ich glaube, dass der das faustdick hinter die Ohren hat, wenn er dann eben mal kann. Aber eben, wenn es um die Arbeit geht, dann hochseriös ist und hochprofessionell ist. Also ich bin sehr gespannt. Es sind ja doch einige Vereine, die am Suchen sind oder vielleicht auch in der Zukunft dann schon auch ein Augenmerk auf ihn haben werden. Die Frage ist ja, was will er? Ja, will er da weitermachen? Fühlt er sich so wohl, dass er sagt, nee, das gefällt mir da in Crystal Palace, da bin ich jetzt eben auch ein Stück weit jetzt auch unantastbar. Oder suche ich wieder eine neue Herausforderung? Das wird ja die spannende Frage sein, was er da eigentlich will.
Ja, absolut. Aber auf jeden Fall ist und bleibt er eine Club-Legende, denn es war, ich habe es ja gerade schon gesagt, der erste Titel der Club-Geschichte. Noch nie was gewonnen und dann eben nach weit über 100 Jahren zum ersten Mal etwas für den Trophäenschrank, den sie sich wahrscheinlich noch bauen müssen, hatten wahrscheinlich noch nie einen und den können sie jetzt aber ins Clubheim stellen und da kommt jetzt eben dieser FA Cup rein und das ist eine ganz, ganz tolle Story und das zeigt ja auch so ein bisschen, dass solche Märchen immer noch möglich sind. Also wir haben hier in Deutschland Arminia Bielefeld, die haben es immerhin bis ins Finale geschafft, aber gewonnen haben sie eben auch noch nichts. Müssen gegen Stuttgart ja erstmal die Sensation noch schaffen, auch wenn der Weg ins Finale schon auch sensationell war, völlig klar. Aber auch das zeigt eben, Fußballromantiker haben hier in Deutschland auch immer mal ihren Verein mit dabei, aber in England dann doch eher schwieriger, da setzen sich dann meist schon auch die Favoriten immer durch und deswegen, dass Crystal Palace das Ding gerockt hat, also nicht nur ins Finale, was ja auch schon ehrenwert gewesen wäre, sondern wirklich das Ding gezogen hat in 90 Minuten. Das ist doch was, das lässt uns doch alle an die weiterhin überraschenden Momente im Fußball glauben. Also es ist weitaus nicht alles so vorhersehbar, wie der ein oder andere meint, dass es mittlerweile vorhersehbar wäre aufgrund des ganzen Geldes. Kann man das so sagen?
Absolut, absolut. Denk dran, Leicester City, ja, die ich glaube 2016 war es, die Premier League gewonnen haben, völlig überraschend, wo kein Mensch damit gerechnet hat, aber eben auch da eine Ansammlung an vielleicht auch ein bisschen underrated Spielern und ein unglaublicher Zusammenhalt, der richtige Trainer am richtigen Ort und auf einmal nimmt es eine Dynamik an. Und dann hast du auch das Quäntchen Glück, das war am Samstag, das brauchst du halt auch. Ja? Wenn wir uns an Dean Henderson, an den Torwart anschauen, ja, wenn's blöd läuft, kriegt er eine rote Karte und er ist raus. Ja, dann spielst du mit 10 Mann und die Wahrscheinlichkeit ist dann schon eher gering, dass du das Ding für dich ziehst. Aber das genau dieses Quäntchen Glück brauchst du dann eben halt, oder? Dass er die richtige Ecke dann herausfindet, dass Marmoush da links unten schießt. Er hat gesagt, er wusste es, ja, und geht da runter und taucht den trotz alledem super raus, weil der war nicht so schlecht geschossen. Und das brauchst du halt dann in so einem Spiel, ja. Und dann, wie du richtig sagst, dann je länger dann das Ganze geht, desto hektischer wird das Ganze, auch Man City, sie wussten auch, hoppala, das ist die allerletzte Chance, irgendetwas zu gewinnen und ja, dann selbst so so große Namen sind dann nicht mehr in der Lage, ihre normale Performance dann abrufen zu können. Das hat Crystal Palace überragend gemacht. Mit ihrem Zeitspiel haben sie ja Pep Guardiola zur Weißglut gebracht. Der hat ja danach am Henderson der wirklich den Handschlag dann auch noch versagt, weil er ihm halt so auf den Keks ging mit seiner Zeitspielerei, obwohl es ja 10 Minuten Nachspielzeit gab, ja, aber das hat ihn so gewurmt, dass er dann gesagt hat, nee, ich will seine Hand nicht. Also da hast du gesehen, wie maximal enttäuscht sie auch waren. Also man darf das nicht überbewerten. Natürlich gehört sich's nicht, sollte man die Hand geben. Aber in dieser Emotionalität kann ich das dann schon auch mal nachvollziehen, dass dann vielleicht auch ein Pep Guardiola, der ja eigentlich alles gewonnen hat, was zu gewinnen gibt, dann so gefuchst ist, dass er dann einfach sagt, nee, das geht jetzt nicht.
Ja. Wenn's übrigens so ein bisschen Kindergekreische im Hintergrund zu hören gab jetzt hier während der Folge bislang, das ist mein Kind. Ne? Markus, bei dir läuft kein kreischendes Kind durch die Gegend.
Gott sei Dank. Nicht, dass ich wüsste, dass da noch einer, aber bei 5 kann schon mal eins untergehen. Ne?
Ja, klar. Nee, aber bei mir, der ist 9 Monate jung und deswegen ab und zu noch so ein bisschen laut. So, das, ich weiß gar nicht, ob es drauf ist auf der Tonspur, aber falls, dann habe ich jetzt die Irritation hoffentlich auch beiseite räumen können. Du hast ein paar Punkte angesprochen, und zwar zum Beispiel den Elfmeter von Marmoush. Gut geschossen, fand ich auch, aber der Torwart Anderson wusste eben, wohin der Ball fliegt, hat das Ding rausgefischt und hat ja hinterher im Interview auch genau das gesagt. Ich wusste, wohin der Ball geht. Bei Erling Haaland hätte ich es nicht gewusst. So ein bisschen so ein Sticheln vielleicht hinten raus noch, denn die Szene muss ja nochmal besprochen werden. Haaland schnappt sich den Ball, legt ihn sich aber nicht hin und schießt selber, sondern gibt dem Ball einen Kuss und reicht den Ball dann eben an Marmoush weiter, der dann eben verschießt. Und genau deswegen wurde es zum großen Thema. Hätte Marmoush verwandelt, hätte wahrscheinlich im Nachhinein kaum einer mehr drüber gesprochen, aber so wurde es zum großen Thema. Warum macht Haaland das? Warum gibt er da die Verantwortung ab? Ja, gut, klar. Gründe liegen auf der Hand. Er war jetzt auch lange raus, sein zweites Spiel jetzt wieder. Ansonsten ist er vielleicht jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten nicht der sicherste Elfmeterschütze gewesen, muss man auch sagen. Hat auch schon ein paar vergeben. Marmoush hat sich sicher gefühlt. Ja, deine Meinung dazu, Markus?
Er war menschlich. Ja, es hat mir unglaublich gut gefallen. Er hat sich nicht gut gefühlt. Erinnere dich, 1990 Lothar Matthäus, eigentlich einer der sichersten Elfmeterschützen. Und er hat sich nicht gut gefühlt, weil er ein neues Paar Schuhe anhatte. Gibt den Ball zu Andi Brehme und der batscht das Ding rein. Wir werden Weltmeister. Ja, das finde ich, macht ja den Mannschaftssport aus. Ich fühle mich heute nicht in der Lage, oder ich habe nicht das gute Gefühl, das Ding jetzt da zu machen. Mach du ihn lieber. Ja, also ich fand es sehr menschlich. Ich finde die Kritik, ja, auf der einen Seite kann ich es natürlich nachvollziehen. Du erwartest natürlich von so einem Superstar, dass er sich das Ding da nimmt und das einfach reinbatscht. Er ist ja dann auch verglichen worden, oder Wayne Rooney hat es, glaube ich, dann gesagt, ein Ronaldo oder ein Messi würde das in 100 Jahren nicht machen. Die würden sich den Ball schnappen und das Ding da versuchen reinzumachen. Ich sage, ich sehe das ein bisschen anders. Es zeigt, er ist nicht dieser Egoist wie die anderen zwei. Er hat sich in dem Moment eben, war sich nicht sicher. Und dann finde ich schon auch, dass es zu einem Team gehört, zu einem Mannschaftssport, dass ich dann sage, hey Kollege, mach du ihn bitte, weil ich fühle mich einfach nicht heute in der Lage, das Ding zu machen.
Ja, sehe ich genauso, weil man stelle sich vor, Haaland hätte geschossen, hätte verschossen und wird im Nachhinein auf den verschossenen Elfmeter angesprochen und sagt dann wahrheitsgemäß, naja gut, ich habe mich auch nicht so richtig gut gefühlt. Dann hätten wiederum alle gesagt, ja Junge, wenn du doch in dem Moment merkst, du fühlst dich nicht gut, warum gibst du die Verantwortung nicht ab? Warum schießt du denn dann trotzdem? Dann hätte er auch Kritik einstecken müssen, aber eben, weil er geschossen hat und nicht, weil er nicht geschossen hat. Also so oder so, am Ende muss das Ding rein und wenn nicht, gibt's immer ein Thema. Das ist so meine Meinung dazu. Du hast immer ein Thema, wenn der Erfolg nicht da ist.
Was bei Erling natürlich noch gravierend ist, es war jetzt, glaube ich, sein 8. Finale und er hat kein Tor in den 8 Finales geschossen und keins vorgelegt. Und für einen Weltklasse-Stürmer müsste man eigentlich meinen, das müsse ja die Highlightspiele schlechthin sein und ich hau da 10, 15 Dinger rein. Nee, ist da in seinem Kopf. Entweder setzt er sich selber so extrem unter Druck, dass er eben nicht seine normale Performance abliefert, die er ja normalerweise in der Liga immer zeigt. Oder die Gegenspieler sind natürlich in einem Finale vielleicht noch einen Tick aufmerksamer wie vielleicht in der Liga, ja, aber er tut sich da einfach extrem schwer, seine Leistung, wir reden von einem Weltklasse-Stürmer, sie im Finale dann eben auch so aufs Parkett zu bekommen, wie man es eigentlich meint, dass ein Erling Haaland auch es kann, ja, und das schafft er nicht. Das ist ja schon langsam ein kleines Drama, weißt du, wenn beim einen Finale, zwei Finale, okay, das kann passieren, Champions League Finale zum Beispiel, ja, da spielst du gegen die Besten auf der Welt, so dass da vielleicht mal du nicht so zum Zug kommst, weil da ist ein Top Innenverteidiger dir gegenüber, also das ist ja nachvollziehbar, aber da waren jetzt auch schon diverse Cups dabei in England, also er kennt die Liga ja, er kennt die Gegenspieler und das ist dann trotzdem, also ist für mich eine sehr bemerkenswerte Statistik, die für mich zur großen Verwunderung beigetragen hat, ja, weil das wusste ich so nicht, ich habe das dann eben gelesen, habe gedacht, oh, was ist denn da los, ja, und du siehst, Man City ist halt auch extrem abhängig von Erling Haaland, wenn er nicht trifft, dann ist es wahnsinnig schwierig auch für sie, die Spiele für sich zu entscheiden.
Ja, ganz offensichtlich. Und wenn du mich fragst, also ich finde schon, das ist ganz klar Kopfsache. Also bei ein, zwei, drei Finals, da findest du immer Gründe, warum es gerade an dem Tag vielleicht jetzt mal nicht geklappt hat. Aber bei 8 Stück, keine Vorlage, kein Tor, du hast gesagt, dann stimmt da irgendwas im Kopf nicht. Das heißt, wenn er nochmal weiß, jetzt spiele ich Finale am nächsten Wochenende, muss er vielleicht vorher mal, wenn das nicht eh schon tut, mit einem Psychologen ran, weil das kriegst du ja gelöst, nur muss echt da ran an die ganze Thematik, weil ansonsten bist du da immer eben dieser eine Spieler, der kein Faktor ist. Und das ist natürlich dann richtig bitter, gerade wenn es eben um Titel geht. Ja, okay, jetzt hat Crystal Palace das gezogen, das Ding, eben weil so viele Dinge zusammenkamen, weil Haaland sich nicht gut fühlt und Marmoush das Ding überlässt und er schießt den Elfmeter nicht rein, weil sie ihre knapp 80% Ballbesitz nicht haben, in Tore ummünzen können, weil sie vorne keine Durchschlagskraft haben, weil Crystal Palace ein bisschen Glück hatte, keinen Platzverweis kassiert hat und so weiter. Also diese ganzen Dinge kommen zusammen und dann heißt der Finalsieger eben nicht Man City, sondern Crystal Palace und es gibt ja immer den einen oder anderen, der den Namen zwar kennt, aber nicht genau weiß, wo liegt denn diese Stadt? Nee, das ist London. Das ist im Süden Londons ein Stadtteil und der hat eben diesen Fußballclub und der spielt seine Spiele im Selhurst Park Stadium. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ich glaube ja. Genau. Also das vielleicht noch ganz kurz, so ein bisschen Geografie, so ein bisschen Erdkunde. Ist ja auch immer ganz interessant, weil aus dem Namen alleine heraus lässt sich ja nicht schließen, welche Stadt und wo befindet sich das Ganze. So, also die haben es geschafft, haben zum ersten Mal was gewonnen. Oliver Glasner ist da der große Held. Auf der anderen Seite Pep Guardiola bei Manchester City. Natürlich der die letzten Jahre nur gefeiert wurde und das komplett zu Recht, weil er Überragendes mit dem Club geleistet hat. Ja, es gibt die ein oder andere Stimme, die sagt, naja gut, die Champions League hätte er mit dem Kader ruhig das ein oder andere Mal mehr gewinnen können. Also nur einmal ist ein bisschen wenig. Das hätten ruhig 2-3 Mal sein können. Hat vielleicht dann doch nicht das Maximum rausgeholt. Also Kritik auf dem Level gibt's immer. Ich glaube, da kannst du dich kaum gegen wehren. Aber in Summe trotzdem hat er das Star-Ensemble sehr gut gehandelt, hat die Erfolge eingeheimst und ist nicht umsonst jetzt mittlerweile schon seit 2016 Chefcoach. Also das muss er erstmal hinkriegen bei so einem großen Club. So lange an der Seitenlinie diese Beständigkeit, wer hat die heute noch als Trainer in Fußball-Europa in der Top-Liga? Also auch das ist ja ein Qualitätsmerkmal. So, jetzt hat er diese Saison aber nichts geholt. Ich sage das extra, ich habe extra diesen Bogen gespannt, um zu sagen, überragender Typ, überragende Erfolge. Und wenn wir jetzt Kritik üben, dann ist das jetzt wirklich nur auf diese Spielzeit bezogen. Deswegen sag du gerne mal, ist das jetzt vielleicht einfach mal so eine leere Saison, die passieren kann, weil eben der Wegfall von Rodri, das hat sich noch nicht wieder neu gefunden, das System, der Denker und Lenker muss erstmal neu geboren werden. Vielleicht wird es ja ein Florian Wirtz, wer weiß das schon, darüber können wir gleich noch sprechen. Oder ist das eben mehr als nur eine titellose Saison, sondern vielleicht das Ende einer Ära?
Ich glaube, es ist so ein Gefühl. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber mein Gefühl sagt, es ist ein Ende einer Ära. Mit De Bruyne, mit Gündogan, mit Rodri muss man erstmal abwarten, wenn er wieder zurückkommt nach der langen Verletzung. Ja? Auch Erling Haaland wirkt nicht mehr so, wie soll ich sagen, so dynamisch, wie er schon aufgetreten ist. Also es wirkt gerade alles zäh. Es ist, ich bin gespannt, ob es erinnert dich Liverpool vor 2 Jahren, ja, mit Jürgen Klopp noch. Die hatten auch eine ganz, ganz schwierige Saison. Ja. Ganz alles war, auch da war die Frage, ist es das Ende von Liverpool? Dann haben sie wirklich 3, 4 sehr, sehr gute Transfers getätigt, sind wieder in die Spur gekommen und Arne Slot hat es jetzt vergoldet mit der Meisterschaft. Ja. Also bei Man City muss auch was passieren. Da muss auch eine neue Generation kommen. Ja. Deswegen, die Frage, was ja immer auch da war, De Bruyne verlängern oder nicht. Ich sage, wenn du was verändern willst, dann musst du eben auch an die Spieler ran, die denen du wahnsinnig viel zu verdanken hast. Ja, sie haben wirklich eine Ära geprägt, ja, und haben was Großartiges für Man City geleistet. Und nichtsdestotrotz, das ist halt das Bittere am Profisport, ist irgendwann halt auch mal diese Zeit vorbei und du musst dann auch die Zöpfe da abschneiden und einen Neuanfang tätigen, ja. Und ich weiß nicht, ob das Sinn gemacht hätte, De Bruyne noch mal ein oder zwei Jahresvertrag zu geben, ja, oder so sagen, hey, wir müssen da im Mittelfeld eine neue Kreativität reinbekommen mit anderen Spielern, mit auch wieder mit extrem hungrigen Spielern, ja, und auch die Verletzten-Misere. Also sie haben ja auch dieses Jahr unfassbar viele Verletzte, ja, und das war ja eigentlich auch immer ihre große Stärke, dass sie eigentlich gefühlt waren ja immer alle Mann am Start und alle an Bord und dieses Jahr auch extrem viele Verletzte und dementsprechend bin ich sehr gespannt, ob Pep Guardiola da im Sommer diesen Umbruch hinbekommt oder ob es doch etwas länger dauert, wie sie es gerne hätten. Ja? Weil, wie gesagt, sie sind ja eins gewohnt, ja, Titel zu gewinnen. Ja? Sie waren ja Titelmonster. Und jetzt auf einmal hast du eine Saison, wo gar nichts. Du hast 2 Finals verkackt. Ja? Du hast sogar den Ligapokal gegen Man United, ja? Die eine grauenhafte Saison spielen und vielleicht sogar mit 2 Titeln dann raus. Ausgehen, ja. Du verlierst jetzt gegen Crystal Palace, wo du klar der Favorit warst. Also eine extrem enttäuschende Saison. Jetzt musst du schauen, dass du irgendwie es schaffst, noch in die Champions League reinzukommen. Also die Liga ist ja brutalst eng. Alle Konkurrenten, bis auf Newcastle, die das direkte Vergleich gegen Arsenal verloren haben. Aber ob Chelsea, ob Villa, die haben alle gewonnen und Man City muss jetzt nachziehen. Im Moment sind sie auf dem 6. Platz, ja? Also würde nicht reichen für die Champions League, obwohl 5 dieses Jahr mitmachen dürfen. Ja? Also sie müssen das Nachholspiel gegen Bournemouth erstmal für sich entscheiden, damit sie wieder vorbeiziehen. Also das ist noch nicht sicher, die ganze Geschichte. Und das wird extrem spannend zu beobachten sein, ob sie es hinbekommen. Ich persönlich, ich habe meine Zweifel.
Mhm. Ja, und du hast auch Kevin De Bruyne kurz angesprochen, dass der ja dann in Zukunft nicht mehr Bestandteil der Mannschaft ist. Das ist jetzt schon ein paar Wochen klar, dass der Vertrag dann nicht verlängert wird und er sich die Zukunft neu gestalten kann. Vielleicht deswegen noch mal ein paar Worte über ihn. Also da fällt ja auch jetzt nicht irgendein Spieler weg. Er hat gespielt gegen Crystal Palace und da hat Pep Guardiola noch mal ganz klar betont, das ist jetzt nicht irgendwie eine Gefälligkeit, um ihm jetzt irgendwie hier einen schönen Abschied zu bereiten, sondern das hat leistungstechnische Gründe. Also der ist ein Faktor nach wie vor und deswegen spielt er. Das war ihm nochmal ganz wichtig zu betonen, dass jetzt nicht irgendwie so eine nette Geste sei. Ne? Und ja gut, er hat das Finale verloren, so ein bisschen bitterer Ausgang der langen Manchester-Zeit, die er da hatte. Er ist seit 2015 beim Verein, also 10 Jahre auf Top-Niveau bei Man City gespielt. Der Belgier hat unfassbar viel gewonnen in der Zeit. 6-mal die Meisterschaft in England, 2-mal den Pokal, 5-mal den Ligapokal, 3-mal den Supercup. Was hat er noch gewonnen? Die UEFA Champions League 2023, genau im gleichen Jahr auch den UEFA Supercup, obwohl er da nicht gespielt hat. Dann hat er mehrere Auszeichnungen bekommen, ist mehrfach nominiert worden für den Ballon d'Or, hat jetzt zwar nie gewonnen, aber eben auch die Nominierung. Belgischer Sportler des Jahres war er schon 2015. Also der ist ja mit Preisen überhäuft und hat eben diese gerade angesprochenen sämtlichen Titel, zweistellige Anzahl, unter anderem die Champions League und 6-mal die Meisterschaft mit Manchester City in diesen 10 Jahren gewonnen. Boah, das ist eine Menge. Und jetzt geht der. Und mit Rodri war es ja eben auch so eine Geschichte. Auch ein Schlüsselspieler, ein extrem wichtiger Faktor, hat den Verein verlassen. Jetzt Kevin De Bruyne. Und das sind ja Jungs auf extremst entscheidenden Positionen. So, Was braucht's da jetzt? Sei mal ein bisschen kreativ, Markus. Schlag mal vor, wie die sich da neu aufstellen sollten auf der 6er, 8er, 10er Position. Ist vielleicht Florian Wirtz einer, der zu Man City passt? Da können wir auch gleich mal gerne die Brücke schlagen. Wenn du jetzt nicht sagst Man City, wohin soll er sonst gehen? Was denkst du? Also, aber jetzt erstmal Man City. Wie kriegt man sowas kompensiert?
Also wenn Kevin De Bruyne war ein außergewöhnlicher Spieler für die Premier League, ja, für Man City, wirklich eine Galionsfigur. Aber wie ich gesagt habe, irgendwann ist halt auch da, ist es halt irgendwann auch zu Ende. Und was nicht heißt, dass er nach wie vor auf sehr hohem Niveau spielen kann, aber ob er die halt alle drei Tage hinbekommt, da habe ich mittlerweile einfach meine Zweifel. Und klar, Florian Wirtz ist natürlich ein Spielertyp, der zu Man City sensationell gut reinpassen würde. Die Art und Weise, wie Pep Guardiola spielen lässt, würde zu Flo Wirtz natürlich super passen. Die Frage für mich, wo ich mir stelle, ob das für Flo Wirtz so sinnvoll wäre, nach Man City zu gehen, wie lang bleibt Pep Guardiola noch bei Man City? Du hast bei Interviews schon herausgehört, also der wird jetzt nicht nochmal 10 Jahre bei Man City bleiben. Also der wird, der Abschied von Jürgen Klopp, das hat ihn sehr beschäftigt, weil er sich, glaube ich, da auch mal wirklich hinterfragt hat, ey, wie lange will ich das jetzt eigentlich noch machen? Und Jürgen Klopp war einfach so ein Typ, der hat mich so dermaßen angetrieben, einfach besser zu sein wie er, und der ist jetzt weg. So, was mache ich jetzt? Und komischerweise auch, jetzt spielt er so eine schlechte Saison. Ja? Also man hat so ein bisschen das Gefühl, er vermisst Jürgen Klopp, ja? weil dieser Antrieb, so Federer Nadal-mäßig, ja? So, die sich gegenseitig zu absoluten Höchstleistungen gepusht haben und aber auch einen extrem hohen Respekt voreinander hatten. Und das wäre meine Frage als Florian Wirtz. Wie lang bleibt der Trainer eigentlich? Also jetzt im Moment, klar, passe ich perfekt da rein und ich habe einen, der bei dem ich mit Sicherheit noch dazulernen kann. Das ist einer der besten Trainer, die es auf der Welt gibt, einer der charismatischsten Trainer auf der Welt. Also da werde ich noch einiges lernen können von ihm. Aber was mache ich denn, wenn er nach einem Jahr sagt, so, das war's jetzt für mich, ja? Ich brauche jetzt einfach eine Auszeit. Ich will oder ich habe dieses Feuer nicht mehr, wie es halt jahrelang davor eben hatte. So, das wäre meine Überlegung als Flo Wirtz. Und da macht es halt schon die Frage, macht es Sinn dann eben zu Man City zu gehen oder sage ich, okay, ich mache einen Zwischenstepp bei Bayern München, um einen großen Club mal kennenzulernen. Ich kann die Sprache, ich weiß. Ich habe Mitspieler, die ich aus der Nationalmannschaft kenne, wo ich mich relativ schnell dann eben auch zurechtfinden kann und mache erstmal so einen großen Club, wo ja ich eben auch der Sprache mächtig bin und weiß, wie die Bundesliga auch funktioniert. Und dann in 4, 5, 6 Jahren dann zu sagen, und jetzt will ich nochmal ganz was anderes sehen und jetzt bin ich auch von der Altersstruktur her eben so weit, zu sagen, okay, jetzt kann ich mir vorstellen, Real Madrid, Man City und wie sie dann halt heißen werden in 5 Jahren.
Okay, also jetzt haben wir natürlich ein bisschen was drin gehabt thematisch. Also auf der einen Seite Prognose Pep Guardiola, Man City. Auf der anderen Seite Flo Wirtz, vielleicht doch eher zum FC Bayern als auf die Insel. Müssen wir jetzt mal kurz ordnen. Also, Flo Wirtz, würdest du sagen, Man City nein, sondern Bayern München als nächste Station?
Ja. Ganz klar. Es wäre für mich der nächste logische Schritt.
Und glaubst du auch, dass es so kommen wird? Oder findest du es nur logisch? Oder glaubst du auch, dass es so kommen wird? Weil oftmals haben Berater und andere diverse Leute, die damit sprechen, nicht immer nur logische Dinge im Kopf.
Da gebe ich dir hundertprozentig recht. Ich habe schon das Gefühl, dass der FC Bayern alles dran setzen wird, Flo Wirtz zu bekommen. Und ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass er zum FC Bayern passt, auch ins Spielsystem passt. Ich stelle mir immer die Frage, ja, aber da muss man das System umstellen. Da sage ich, warum musst du das System umstellen? Also wer Bayer Leverkusen sich die letzten 2 Jahre angeschaut hat, also Flo Wirtz, ist wahnsinnig oft über die linke Seite nach innen gezogen, aber er hat links vorne begonnen und dann halt als Freigeist mit Jamal Musiala zusammen. Also warum soll das nicht funktionieren? Also mir leuchtet das nicht ein, weil gute Spieler können miteinander. Und die machen einen sehr, sehr guten Eindruck, die zwei, dass sie sich auch menschlich gut verstehen. Also das wäre mit Olise, stell mal die drei da vorne vor, das wäre ja Wahnsinn. Also das ist ja Genuss pur. Darüber hinaus, warum? ich würde wahnsinnig gern Flo Wirtz noch etwas länger in der Bundesliga sehen. Deswegen sage ich nicht, weil ich ein ehemaliger Bayern-Spieler war und eine Bayern-Affinität habe. Nein, ich will Florian Wirtz eben auch noch in der Bundesliga sehen. Ja, und das tut auch unserer Liga gut, ja, wenn diese besten Spieler dann trotz alledem, auch wenn es für viele dann zum Kotzen ist, wenn die besten Spieler weggekauft werden und die dann zum FC Bayern gehen, ich will sie in der Bundesliga haben, ja, und jetzt gerade auch mit der Weltmeisterschaft vor der Brust, also es würde alles so Sinn machen. Premier League ist halt schon ein Brett, weißt du, das darf man nicht unterschätzen. Es ist härter, es ist schneller, es ist spiel mal an einem Mittwochabend in Crystal Palace bei Windstärke 8 und der Regen kommt quer, weißt du? Das musst du mögen. Also das ist nicht jedermanns Sache. Also das und es geht halt zur Sache. Und das, was wir ja bei der letzten Folge schon mal thematisiert haben, du fährst nicht einfach mal nach Southampton und putzt die locker flockig weg. Also du brauchst eine Top-Performance, um sie dann aber auch klar zu schlagen, ja, weil sie dann eben nicht gut genug sind. Aber das ist schon immer wieder, musst du jedes Mal an die Grenze gehen und nach dem 3-0, ja, da ist nicht Feierabend beim Gegner, sondern die versuchen trotz alledem das Spiel noch zu drehen, aber das musst du schon können, ja, und habe ich noch meine Zweifel bei Flo Wirtz, als er dann eben so, und die haben ja wahnsinnig viele Spiele, also du musst ja überall, musst du ja eigentlich bis zum Schluss mit dabei sein, also du bist ja bei, weiß der Teufel, 50, 60 Spiele hast du da in der Saison, plus Nationalmannschaft kommst du bei 70, zwischen 70 und 80 Spiele raus, also das ist schon brutal anstrengend und nochmal, ja, es ist intensiver wie die Bundesliga, es ist, das muss man sich bewusst sein. Liverpool sehe ich ihn nicht. Ich weiß nicht, ob der Spielstil von Liverpool zu Flo Wirtz passt, weil da ist doch wahnsinnig viel Dynamik drinnen. Nochmal, Flo Wirtz kann überall spielen, aber ob das jetzt so der ideale Verein für ihn wäre, da habe ich meine Zweifel. Real Madrid, logisch, da kannst du ihn, kann man sich den natürlich vorstellen, wobei ich nicht weiß, ob er in so einem Ego-Becken da mitschwimmen will, ja. Also, da sind natürlich schon ein paar Pflegefälle mit dabei. Also, das musst du dann schon auch mögen, ja, mit den ganzen Egos da zurechtzukommen.
Mhm. Ja, also im englischen Fußball hast du angesprochen, extrem viele Spiele, gibt's brutal auch auf die Knochen, vieles wird laufen gelassen, was in der Liga gepfiffen wird. Er ist ja auch relativ verletzungsanfällig, Florian Wirtz. Oder anders formuliert, er ist jetzt nicht der verletzungsunanfälligste. Vielleicht auch das nochmal ein Faktor, weswegen er vielleicht dann jetzt erstmal nicht auf die Insel geht, denn er möchte ja auch nächstes Jahr WM spielen, 2026 in den Staaten. Und da muss man auch gucken, dass das so hinhaut. Nicht, dass er da irgendwie sich was zuzieht aufgrund der hohen Belastung, aufgrund der hohen Physis oder starken Physis. Und dann fällst du aus. Also das sind ja auch alles Faktoren, musste berücksichtigen, jetzt so ein Jahr vor so einem absoluten Highlight.
Wirst du er muss an seiner Robustheit arbeiten, ja. Er muss an seiner Robustheit arbeiten. Ja. Deswegen sage ich ja, da wäre der FC Bayern der für mich der nächste logische Zwischenstepp, zu sagen, okay, das ist ein Riesenverein, ja, da kann ich wahnsinnig viel lernen. Was man aus München hört, sie haben extrem guten Teamspirit, ja, die Chemie in der Mannschaft ist top. Haben einen Trainer, dem sie total happy sind und total vertrauen und größtenteils ja auch wirklich einen tollen Fußball unter ihm auch gespielt haben. Also das wäre für mich so, wo ich sage, ja, das passt optimal. Natürlich, dass Leverkusen will, dass er ins Ausland, also wenn er schon weggeht von Leverkusen, dass er natürlich, dass sie bedacht sind, ihn natürlich ins Ausland zu bringen, ist ja auch klar. Sie wollen ja Bayern München nicht stärker machen. Ja, das ist ja eine ganz normale Reaktion, aber ich als Fußballfan würde sagen, okay, das wäre für mich der nächste logische Zwischenschritt. Mhm.
Naja, gut, okay. Ja, dann wäre vielleicht der nächste logische Zwischenstep von Oliver Glasner, ich gehe nochmal einen Schritt zurück thematisch, ein Regal höher anzugreifen und vielleicht bei einem Verein wie Man City zu unterschreiben, wenn Pep Guardiola dann nicht mehr möchte. Wie findest du das Gedankenspiel?
Du, ich sag definitiv nicht ausgeschlossen. Also das sind jetzt eben genau die Kategorien, wo er, ja, wo er eigentlich hin muss, ja. Also das ist, es gibt jetzt nur noch eins drüber, ja. Und er hat in Frankfurt schon einen großen Club trainiert, ja, und sie wirklich auf eine Bühne gebracht, wo man lange Zeit nicht dachte, dass da Frankfurt mal hinkommen könnte. Ja. Er hat es geschafft, er hat die Eintracht auch positioniert jetzt. Das ist kein Zufall, dass sie jetzt Champions League gekommen sind. Ja. Das ist alles auch mit ein Verdienst von seiner Seite aus. Und ja. Der nächste Step muss ganz klar sein, die Großen, da muss er mitspielen dürfen, ja, da muss er mit dabei sein in der Verlosung. Ja, ob es dann klappt, da gehören ja auch so viele Faktoren dazu, du hast es ja vorher schon erwähnt, da gibt es ja auch im Hintergrund Leute, Berater, das kann man ja zum Teil, kann man das ja gar nicht nachvollziehen, wie dann Entscheidungen getroffen werden. Aber da bin ich felsenfest davon überzeugt, wenn irgendwo irgendwas passiert, ein Oliver Glasner wird mit auf der Liste stehen.
Frankfurt übrigens jetzt das erste Mal über die Liga für die Champions League qualifiziert. Insgesamt das zweite Mal, aber das erste Mal war ja über den Gewinn der Europa League unter eben Glasner. Jetzt das erste Mal über die Liga. Glückwunsch an Eintracht Frankfurt an der Stelle mal. Aber zurück in die Premier League. Ja, also könnte passen. Jetzt habe ich gerade so ein bisschen, ich habe gerade überlegt, also Glasner. Ja, da gibt's vielleicht dann auch die Parallele, weil Slot zum Beispiel ist ja auch in Liverpool, der kommt von Rotterdam, und wenn ein Slot von Rotterdam in die Premier League zu Liverpool wechseln kann, dann kann auch innerhalb der Premier League ein Glasner von Crystal Palace zu Man City. Also für alle, die sagen, nee, das ist doch völliger Blödsinn, das
aber
geht nicht, doch, das geht.
Aber noch spannender fände ich, und da würde ich mir mal wirklich Gedanken machen, als Man United musst du dir die Gedanken machen. Als Tottenham musst du dir die Gedanken machen, weil das sind große Clubs, die völlig underperformed haben, die ja. Zwar im Finale der Euroleague stehen, das ist, da haben sie einen guten Job gemacht, aber in der Liga ja völlig ein völlig Desaster abgegeben haben. Man United, einer der schlechtesten Saisons ever, oder seit bei wie vielen Jahren, weiß man schon gar nicht mehr. Und da musst du dir schon mal Gedanken machen, weil er schafft es ja mit relativ wenig viel zu erreichen, ja, und wenn du ihm da mal ja auch die Zeit dann auch gibst, ja, dann wäre das schon sehr sehr spannend zu sehen, ob er eben dann solche großen Clubs dann eben auch in die richtige Richtung wieder bringen kann.
Ja, der Sommer wird spannend auf jeden Fall, und mal gucken, wie es dann in der nächsten Saison ausschaut, wer dann wo spielt beziehungsweise an der Linie steht. Man United, klar, kann man immer wieder zum Thema machen, auch Tottenham, aber da haben wir eben auch noch die Europa League, und da sprechen wir eben auch über die Clubs, und das machen wir dann richtig ausführlich. Also kommt dann in einer der nächsten Folgen so ein bisschen mal der Abstecher zum Man U, zu Tottenham Hotspurs etc. Jetzt will ich das Thema Pokalfinale so richtig zumachen. Man City, Crystal Palace, wir haben darüber gesprochen, nur eine Sache, die muss ich dich dann schon noch fragen, weil wir haben ja auch über die Elfmeter Posse um Haaland und Marmoush gesprochen. Wie war das denn bei dir damals mit den Elfmetern? Hast du gerne welche geschossen? Ich erinnere mich jetzt gar nicht, dass du welche geschossen hast, aber vielleicht belehrst du mich da eines Besseren. Inwiefern wurde das Thema intern behandelt? Hast du dann immer gesagt, boah, wenn es jetzt hier 5 Schützen gibt, ich bin der 6. Wie war das?
Ich erzähle dir jetzt eine kleine Anekdote. 1996, Halbfinale Deutschland gegen England im Wembley-Stadion. Es kam zum Elfmeterschießen. Berti Vogts kam auf mich zu und sagt, Markus, und Marco Bode stand neben mir, sagt, Markus, ihr seid 7 und 8, macht es unter euch aus. Dann dreht sich Marco um, fragt mich, was hat er gesagt? Er hat gesagt, du bist 7. Habe ich ihn schön vorgeschickt. Also nach Andi Möller wäre Marco Bode gekommen und ich wäre der Nächste gewesen. Und mich konntest du für alles haben. Aber Elfmeterschießen war null mein Ding. Das ist für mich so ein bisschen Glücksspiel unter freiem Himmel. Und das war nie meins. Ich habe in der D-Jugend mal einen Elfer verschossen. In der D-Jugend. Und seitdem habe ich dann keine mehr geschossen.
Ah.
Ja.
Okay.
Du konntest mich alles haben. Nein, im Training nix. Katastrophe. Ja klar, Training, natürlich habe ich da mal einen geschossen, wenn gar nichts einmal anders ging und ich musste ran, dann habe ich es natürlich gemacht und habe den eigentlich auch immer versenkt. Aber ich weiß nicht warum, das war null meins. Und wie gesagt, ich war so gebrandmarkt durch den Fehlschuss in der D-Jugend, dass ich nie mehr wieder an den Punkt gegangen bin.
Irre, wie sich das dann durchzieht durch so eine Weltkarriere. Aber ja, ne, der Teufel steckt im Detail und wäre der Elfmeter in der D-Jugend vielleicht reingegangen, hättest du gesagt, Marco Bode, stell dich mal ganz hinten an, ich bin jetzt hier der Erste. So, also wer weiß, ne? So gehen die Dinge auseinander oder nehmen ihre Richtung an. Total spannend. Ich erinnere mich natürlich an die EM96 sehr gut, weil das war das erste Turnier, was ich damals so richtig bewusst miterlebt habe. Bin ja 87er Jahrgang, die WM94 war noch so ein Ticken zu früh, weiß ich, irgendwie Bulgarien. Ne, Viertelfinale raus, aber das habe ich nur ganz am Rande. Aber 96, das habe ich alles miterlebt, dann mit dem Golden Goal gegen Tschechien. Das erste und einzige, wurde ja danach wieder abgeschafft, ne, die ganze Nummer. Aber das war natürlich Wahnsinn. Also da müssten wir eigentlich mal eine eigene Folge, machen wir vielleicht in der Sommerpause, vielleicht irgendwie, weil das ist ja auch ein Turnier, was in England gespielt wurde. Also passt es ja wieder thematisch zu unserem Podcast.
Warum nicht?
Der um englischen Fußball dreht. Da könnte man ja mal einen Abstecher zur EM machen. Und gerade hinsichtlich des großen Turniers im nächsten Jahr, 2026, 1996, 30 Jahre dann. Wahnsinn. Also mal gucken. Wir lassen uns was einfallen. Auf jeden Fall, das kann doch nicht alles gewesen sein, was du uns dazu erzählst. Zu diesem, ja, schon auch ein bisschen Sensations-EM-Gewinn damals. Ich glaube, der ganz große Favorit war der ja nicht, ne? Hat's aber trotzdem gezogen.
Richtig. Wie ja. Oliver Glasner eben gesagt hat, uns muss man erstmal schlagen, ja, wenn man da den richtigen Spirit an den Tag legt. Das haben wir eben geschafft. Wir haben einen unfassbaren Zusammenhalt gehabt und hey, hallo, wir hatten auch Top-Spieler dabei. Also es war jetzt nicht so, dass wir da so eine Gurkentruppe hatten. Also da waren Weltklasse-Spieler mit dabei und das hat richtig Spaß gemacht.
Ja. Jetzt kommen wir zum Ende der Folge, möchten aber nochmal kurz gratulieren, und zwar Arsenal London. Die haben es klar gemacht mit einem Sieg im Topspiel. 1-0 gegen Newcastle, dadurch Vizemeister in England, dadurch die Champions League Quali gebucht. Also insofern ein am Ende des Tages ja doch versöhnliches Saisonfinish, kann man ja schon sagen, für Arsenal London. Waren der englische Verein, der es am weitesten geschafft hat in der Königsklasse, dann eben gegen Paris raus, haben in der Liga souverän Platz 2 geholt, muss man auch mal sagen, muss man auch erstmal schaffen, und haben eben immer mal wieder auch gute Spiele mit dabei gehabt, so wie eben auch am Wochenende mit dem 1-0 gegen Newcastle. Hast du es gesehen?
Das neue Vizekusen von der Insel, oder?
Ja, so ein bisschen, wobei Vizekusen hört man jetzt nicht mehr so gerne am Rhein.
Ich wollte gerade sagen, also man sieht, sie sind nicht mehr weit weg. Ja? Also tolle Entwicklung, sie waren ja doch auch mal mit Arsène Wenger hinten raus, da wurde es echt extrem mau und die Performance waren nicht mehr so da und dann kam Arteta und erinnere dich zurück, wahnsinnig schlechte Resultate zu Beginn mit ihm. Ja, sie haben überhaupt nicht ihre PS auf die Straße gebracht und auch da wurde schon gemunkelt, wann wird er endlich abgesägt. Aber der Verein hat ihm die Treue gehalten. Ja, sie waren überzeugt von diesem Weg und jetzt sind sie, glaube ich, das dritte Mal hintereinander Zweiter geworden. Also à la Bonheur und in einer der stärksten Ligen. Und es fehlt nur noch ein Platz. Und das Schöne oder das Gute ist, ich habe, wie gesagt, paar Interviews, ob Arteta, ob Declan Rice in der Vergangenheit immer wieder gehört. Sie sind unzufrieden. Ja, sie wissen, hey, so werden wir es nicht schaffen. Also wir müssen noch eine Schippe drauflegen. Und das gefällt mir, diese, ja, wie soll ich sagen,
Gier, die sind heiß. Diese Gier.
Die sind heiß, die haben eine Gier, sie wollen es schaffen, ja. Und sie haben das Talent dazu. Also sie haben Talent, wirklich tolle Spieler in ihren Reihen. Vielleicht fehlt so der klassische Mittelstürmer, ja, den Havertz spielt zwar, finde ich, sehr, sehr gut, aber ist er der klassische Mittelstürmer? In meinen Augen nicht. Er ist für mich eher derjenige, wo so drumrum spielt, ja, das, weil er eben torgefährlich ist und sehr, sehr guter Fußballer eben auch ist, aber ihnen fehlt so dieser Knipser vorne drinnen. Aber sie sind sehr, sehr gut aufgestellt. Sie haben wirklich ein tolles Spielanlage. Das System, das gefällt mir wahnsinnig gut. Und ich sage, die sind nächstes Jahr, auf Arsenal musst du aufpassen, ja. Da fehlt nicht mehr viel, ja. Und vor allem, wie ich es vorher schon erwähnt habe, ich habe so das Gefühl, hey, wir merken, wir könnten es schaffen, ja. Es fehlt so eine Kleinigkeit, auch in der Champions League, ja, gegen Paris. Es hat ja nicht viel gefehlt, ja. Es waren zwei sehr, sehr enge Spiele. Ein Weltklasse Donnarumma hat es gebraucht, um sich dann auch durchzusetzen. Aber klar, sie haben die Tore gemacht, sie sind weitergekommen und da muss eben jetzt Arsenal noch hinkommen, dass sie auch in den entscheidenden Phasen, und das war halt auch ein bisschen Pech für sie, dann auch wichtige Spieler verletzt rausgegangen sind. Kai Havertz war sehr, sehr lange nicht dabei, Gabriel Jesus lange verletzt. Also da hat sie es dann schon nochmal gebeutelt mit wichtigen Spielern, die dann eben nicht dabei waren und das müssen sie hinbekommen, aber ich sag da, pass auf sie auf.
Ja. Das ist ja auch spannend zu beobachten, so diese Entwicklung. Ne? Das ist ja jetzt nicht von 0 auf 100, sondern immer Step by Step by Step, immer hier nochmal ein paar Prozent, da nochmal ein paar Prozent. Und wenn dann im kommenden Jahr die Meisterschaft bei rumkommen würde, dann wäre das praktisch nur die logische Konsequenz dessen, was vorher an Arbeit über die Jahre geleistet wurde. Also das ist irgendwie schön mit anzusehen, wie man da konstant auf hohem Niveau immer noch mal ein bisschen nachbessert, immer noch mal einen Schritt mehr geht. Und deswegen ist es dem Club eigentlich zu wünschen, dass sie den Titel dann ja vielleicht ja sogar schon 2026 holen. Und damit sind wir am Ende der Folge Nummer 3 und können jetzt schon mal so ein bisschen vorausgucken auf das, was wir in der nächsten Folge besprechen. Natürlich am kommenden Montag geht's um den letzten Spieltag der Liga, aber natürlich auch ganz speziell um das Finale, das jetzt am 21. Mai stattfindet in Bilbao, Europa League, Man United gegen die Tottenham Hotspurs. Und mal gucken, wer es über diesen Weg als ja eigentlich abgeschlagener Premier League Teilnehmer dann doch noch in die Königsklasse schafft. Das ist ja auch ein Kapitel für sich. Da sprechen wir nächste Woche drüber. Übrigens, Crystal Palace darf man nicht vergessen. Den darf man auch zur Quali für die Europa League gratulieren. Mit dem FA Cup Sieg hast du automatisch auch die Quali für die Europa League. Auch das vielleicht nochmal ganz kurz als Hinweis, weil da siehst du mal, du kannst im Mittelfeld rumdümpeln in Anführungsstrichen und trotzdem den ganz großen Wurf schaffen, wenn du eben in einem Wettbewerb über dich hinaus wächst. Und das ist, finde ich, auch dann irgendwie eine verdiente, gerechte Belohnung.
Da hast du alles auf den Nagel getroffen, wie heißt es so schön?
Ja, dann lassen wir es dabei. Markus, vielen Dank für Anekdoten, für Einschätzungen. Es war hochinteressant, hab ja auch wieder was gelernt heute und kann dann schon mal mit viel Freude auf die kommende Woche blicken. Bis dahin, ihr Lieben, macht's gut, behaltet eure gute Laune, eure Gesundheit und gerne bis zum nächsten Mal.
Bleibt gesund und habt Spaß.
Also ihr Lieben, habt noch eine schöne Woche, bleibt gesund, behaltet eure gute Laune und dann bis nächsten Montag hier bei Football Monday.
Ich wünsche euch was. Servus.